habe ja damals auch, als wir die Jahreslosungen besprochen hatten, mich ja auch schon ein bisschen was zu gesagt. Das war ein bisschen kurz, aber es hat mich einfach nicht losgelassen, diese Jahreslosungen. Dieser Satz einfach, als der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es halt auch so, dass ich Situationen auch schon hatte, wo ich gesagt habe, ja Herr, ich glaube an dich, ich glaube, dass du meinen Plan hast, aber ich trotzdem angefangen habe zu zweifeln. Und das war jetzt im letzten Fall auch mal so, ich habe eine neue Bewerbung geschrieben, ich habe eine neue Stelle bekommen, weil ein paar Sachen leider vorgefallen sind, die nicht so schön waren. Und in der Zeit habe ich wirklich Gottes Spüren einfach, dass Gottes Plan einfach gemerkt, den er für mich hat. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, über was ich sprechen könnte, und da ist mir der Prophet Elia in den Kopf gekommen und seine Geschichte. Und darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen, weil auch er, so wie ich finde, in 1. Könige 19, das möchte ich mit euch ein bisschen durchgehen, er auch angefangen hat, ein bisschen zu zweifeln. Und ich fange mal ein bisschen früher an bei Elia, ein bisschen ihn vorzustellen, sage ich mal. Sein Name bedeutet alleine schon, der Herr ist mein Gott, was an sich die Bedeutung vom Namen schon echt cool klingt. Er lebte im Nordreich von Israel zu einer Zeit, wo das jüdische Volk dem Götzendienst verfallen ist. Und Schuld an der ganzen Sache war damals König Ahab und seine Frau Isabel, die dafür gesorgt haben, dass nur noch das ganze Volk ihren Gott anbeten soll, den Gott Baal. Und das hat Elia nicht gefallen und hat sich dann auch vor den König gestellt und hat ganz klar gesagt, so wahr der Herr, der Gott Israels, der lebt, dem Gott diene ich. Und ich finde das krass, sich einfach komplett alleine vor den König zu stellen und zu sagen, nein, dein Gott, den du hast, den du für das Volk siehst, das ist nicht der richtige Gott, sondern ich gehöre dem Gott Israels, der lebt. Und das finde ich einfach bemerkenswert, wie er sich da alleine wirklich hinstellt. Er hat keinen Rückhalt, keine anderen sind da und er alleine steht da und verteidigt, sage ich mal, seinen Glauben, dass nur ein einziger Gott existiert, dass nur ein einziger Gott existiert. Und man sieht auch, was Elia alles erlebt hat, denn in dem Kapitel liest man auch, dass kurz danach eine Trockenzeit begann, die Gott vorhergestimmt hatte. Und er sorgte um Elia, er schickte ihn zu einem Fluss, er sagte, geh zu einem Bach, der in den Jordan fließt, dort werde ich mich um dich kümmern. Du kannst aus dem Bach kannst du trinken und die Raben werden dich füttern. Und Elia sagte, okay, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir und ging los. Und so geschah es auch. Elia setzte sich an den Bach, konnte aus dem Fluss trinken, die Raben gaben ihm zu essen. Aber irgendwann trocknete dieser Fluss aus und Gott sagte zu Elia, geh zu einer Witwe, die in Zarpat wohnt und dort wirst du sie finden und sie wird dich weiter um dich kümmern. Und Elia sagte wieder, okay Gott, ich vertraue dir, dass das dein Plan ist, also gehe ich los. Und er fand diese Witwe und sie kümmerte sich um ihn und sie pflegte ihn und fand der Unterschlupf. Und nach 3 Jahren sagte Gott auf einmal wieder zu Elia, so und jetzt geh wieder zurück zu König Ahab. Geh wieder zurück dahin, wo du hergekommen bist. Und Elia hat sich gedacht, ja, wieso soll ich denn jetzt wieder zurück? Ist doch jetzt alles gut. Weil König Ahab und Isabel haben alle Gottes Propheten verfolgen lassen oder sogar töten lassen. Und nur Elia ist übrig geblieben. Und sagt, wie soll ich denn jetzt zurückgehen? Vor allem ich alleine. Das schaffe ich doch nicht. Und fing schon an, ein bisschen zu zweifeln. Und hat dann gesagt, okay Gott, aber wenn du das sagst, er sagte wieder, okay, ich gehe zurück. Und er stellte sich wieder vor den König und sagte, das, was du und deine Frau macht, den Götzendienst, das ist falsch. Ihr habt die Gebote des Herrn, habt ihr gebrochen. Und das gefiel König Ahab natürlich nicht. Und so kann man sagen, forderte er mit Elia einen kleinen Wettkampf heraus. Sagen, dann prüfen wir doch mal, wer der wahre Gott ist. Und sie errichteten Feuerstellen, teilten einen Stier und legten ihn da drauf. Und sie sagten, der erste Gott, der mit Feuer antwortet und diese Stelle entzündet, das ist der wahre Gott. Und ich finde es ganz cool, Elia hat den Baal-Propheten den Vortritt gelassen, was ja glaube ich ungefähr 450 Propheten alleine waren. Er stand da ganz alleine auf seiner Seite. Und sie fingen an, um die Feuerstelle zu tanzen und zu singen und zu klatschen und was auch immer. Und Elia macht sich sogar richtig lustig dann darüber. Und meinte, ja, was ist denn mit eurem Gott? Wo ist er denn? Und irgendwann war es dann einfach zu viel.
für Elia und hat gesagt, komm, jetzt bin ich an der Reihe. Und Elia betete inständig und Gott antwortete mit Feuer und ließ diese Feuerstelle entflammen. Und das ganze Volk erkannte, wow, es gibt wirklich nur einen wahren Gott, der Gott Israels, der lebt. Und ich möchte mit euch dann Kapitel 19 einmal durchgehen. Ach nee, genau, der Text meiner, die Überschrift meiner Predigt heißt Glaubensheld Elia. Und ich möchte mit euch das Kapitel 19 einmal durchgehen, einmal kurz vorlesen, die ersten Verse von 1 bis 8. Da steht, Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen getan hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber alleine ging eine ganze Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen, steingebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß er und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Man sieht einfach, was Elia alles erlebt hat. Da habe ich das ein bisschen versucht zusammenzufassen. Er hat so viel mit Gott erlebt, er hat so einen festen Glauben, dass er sich alleine vor den König stellt und sagt, dein Gott ist der falsche, nur mein Gott ist der wahre Gott, der Gott Israels, der lebt. Und auf einmal bekommt er Angst, weil Isabel ihn töten möchte. Und er flieht. Und ich habe mal rausgesucht, dass bis er geflohen ist, bis nach Beersheba, das waren einfach mal 180 Kilometer. Einfach so, direkt jetzt, als er wusste, dass Isabel ihn umbringen möchte. Was schon ziemlich weit die Strecke ist. Und als er dann mit seinen Burschen in Beersheba Zuflucht fand, ließ ich ihn auch noch dort zurück. Das heißt, er war noch wieder komplett alleine. Er sagt, bleib du hier, und er ging eine ganze Tagesreise in die Wüste. Also ich kann mir nicht vorstellen, in der Wüste einen ganzen Tag mal durchzugehen, weil warm ist es in der Wüste, 40, 50 Grad, es gibt kein Wasser. Und er ging einfach los. Was muss mit ihm passieren? Was für eine Angst muss er gehabt haben, dass er da komplett alleine losging. Und ich finde es einfach krass, halt eben zu sehen, dass Elia, weil er so viel erlebt hat, auf einmal trotzdem Zweifel hatte. Und darin sehe ich mich auch. Ich habe auch Sachen mit Gott erlebt. Und trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, dass ich zweifle. Weil Gott, dein Plan, okay, aber darauf zu vertrauen, fällt mir schwer. Und ich finde Elia da einfach als, ja, sag ich mal, als guten Glaubenshelden, denn als er da in diesem Ginsterstrauch dann niederfiel und wie er in Vers 4 dann sagt, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist ein Hilfeschrei zu Gott. Elia schreit zu ihm und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin ausgenockt. Seine ganzen Dienste, die er getan hat, wie er dem Gott gedient hat aus vollem Herzen, und dazu noch die ganzen Wanderungen, die ganze Erschöpfung, das war einfach in dem Moment zu viel für Elia. Er konnte nicht mehr. Er wollte eigentlich nur noch weg. Und ich finde es klasse, einfach wie Gott darauf reagiert. Er schickt ihn einem Engel zu ihm, der ihn mit Nahrung füttert, also ihm Nahrung gibt und sagt, steh auf und iss. Und das macht Elia, so wie wir gelesen haben. Und Elia wacht auf, sieht das, isst und schläft direkt wieder ein. Sieht man auch mal, wie erschöpft er wirklich war. Und Gott sagt nicht, ey, ich habe dir gerade Nahrung gegeben, steh wieder auf und mach weiter. sondern Gott sagt, schick wieder einen Engel zu ihm, ein zweites Mal wieder. Und der Engel sagt wieder zu ihm, jetzt steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Ich finde, wir können einfach daraus nehmen, dass wenn wir in einer Situation sind und uns schlecht geht und wir anfangen zu zweifeln, wir um Gott Hilfe schreien dürfen. Dafür ist er auch da. Er hat seine Arme immer offen für uns. Und wenn es uns schlecht geht, dann dürfen wir erst recht zu ihm kommen. Er lässt uns nicht links liegen und sagt, na, das habe ich aber anders geplant, dass du jetzt... Weil am Ende des Textes, am Ende des Kapitels sehen wir, was Gott vorhatte mit ihm. Und er sagt, ey, dein Plan ist aber so und so eigentlich, aber Elia konnte einfach nicht mehr. Er hat selbst eine Entscheidung getroffen, er hat angefangen zu zweifeln. Und Gott aber sagt, okay, ich sorge mich um dich. Ich gebe dir Kraft, ich gebe dir Brot, ich gebe dir zu trinken, dass du wieder aufstehen kannst. Und das finde ich einfach so Hammer, wie Gott einfach darauf reagiert. Er lässt ihn einfach nicht links liegen und denkt, ja gut, ich nehme mir zum Nächsten. Sondern er sorgt sich um ihn. Das finde ich einfach Wahnsinn zu sehen, dass Gott uns einfach auch zeigen möchte, dass wir unsere natürlichen Bedürfnisse einfach auch stillen müssen. Dass wir wissen, auch wenn wir einen Dienst haben, auch von der Arbeit, von der Schule, vom Studium, wie auch immer, wir müssen zur Ruhe kommen und uns Gottes Nähe suchen, damit wir wieder Kraft tanken können. Das will er mit uns damit sagen. Dann im zweiten Abschnitt, den ich jetzt euch lesen möchte, steht: Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn, dem Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein... noch eine Stelle rausgesucht aus Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Wie ich es gerade eben sagte nochmal, wenn wir komplett erschöpft sind und einfach nicht mehr können, dann dürfen wir zu Jesus, dann dürfen wir zu Gott kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe. Stärk mich einfach. Ja, dass wir das festhalten dürfen. Und das sagt dieser Vers aus. Genau. Und jetzt noch weiter im zweiten Abschnitt, ab Vers 11 jetzt. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug, vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn, dem Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimmisch, zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schaphat aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Was meint Gott eigentlich mit, denn der Weg ist sonst zu weit für dich? Die Frage habe ich mir gestellt. Denn als er ihm das zweite Mal den Engel schickte mit der Nahrung, wo steht, dass Elia danach 40 Tage und 40 Nächte lang durchgelaufen ist bis zum Berg Gottes, zum Horeb. Daran sieht man, was das für eine Kraft ist, die Gott ihm gegeben hat. Was für eine übernatürliche Kraft einfach. Er konnte 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste durchlaufen, weil Gott ihn gestärkt hat durch Nahrung. Und ich habe mir jetzt mal auch rausgesucht, das waren 430 Kilometer, die er nochmal zurückgelegt hat. Allein durch die Wüste. Dann sieht man einfach, was, wenn wir uns Gott zuwidmen, wenn wir um Hilfe bitten, Gott antwortet. Und er gibt uns eine übernatürliche Kraft, die wir einfach nutzen dürfen. Und als Elia dann ankam am Berg Horeb, fragt Gott eben das erste Mal, was tust du hier, Elia? Bei Gott hatte Elia nicht gesagt, komm zum Berg Hor und begegne mir. Elia hat selbst die Entscheidung getroffen. Er hat Gottes Plan erkannt, aber wollte nochmal unbedingt, so wie ich sehe, seine Nähe einfach nochmal spüren. Er hat gesagt, ich glaube an dich, aber ich will dich nochmal erleben, ich will dich nochmal spüren, Herr. Begegne mir. Und das dürfen wir auch rausnehmen. Wir dürfen jeden Tag dürfen wir zu Gott kommen. Wir dürfen seine Nähe spüren. Das heißt nicht, dass wir nur jeden Sonntag hinkommen und ein paar Lieder singen, das war's. Wir dürfen jeden Tag dürfen wir die Nähe Gottes suchen und er wird sie uns zeigen. Er wird uns zeigen, dass er existiert, dass er ein lebendiger Gott ist. Und was macht Elia als allererstes, als Gott ihn fragt, was willst du hier? Er schüttet alles aus, sein ganzes Herz, seine ganzen Frustrationen, seine ganzen Enttäuschungen. Er sagt, Herr, ich bin nicht mehr gut genug, so wie er es in Vers 4 sagt. Ja, er schüttet alles aus an dem Herz Gottes. Und das dürfen wir auch. Er hat eben schon gesagt, Gottes Arme stehen immer weit offen für uns. Ja, er lässt uns nicht liegen, wenn wir vor Traurigkeit, vor Erschöpfung, vor Enttäuschung zu ihm kommen. Er lässt uns nicht links liegen und sagt, ach nee, der ist mir zu schwach. Mit dem will ich nicht arbeiten. Er nimmt sich uns an. Und das ist einfach was Unglaubliches. Daran erkennt man Gottes Liebe einfach zu uns. So wie Gott Elia begegnet ist. Er ist ihm nicht in dem großen Sturm begegnet. Oder in dem Erdbeben oder in dem Feuer, was kam. Er begegnete ihn in einem leichten Säuseln. Und ich erkenne dieses leichte Säuseln dafür, dass Gottes Arme zu uns offen stehen und er uns in den Arm nimmt. Das heißt für mich dieses leichte Säuseln. Er nimmt sich uns an, wenn wir an seinem Herz wollen. Das lässt er zu. Und danach passiert dann nochmal genau das Gleiche. Danach, als Elia Gott erlebt hat, als er ihn gespürt hat, fragt Gott wieder Elia, was willst du denn jetzt hier? Und Elia fängt direkt wieder an, alles auszulassen. Wieder seine Frustration, wieder seine Enttäuschung zu bringen. Zu sagen, ja, ich kann aber einfach nicht mehr. Und Gott ist einfach, ich kenne das von mir auch persönlich, sag ich mal, dass Freunde zu mir kommen und ihre Probleme mir teilen und ich zuhöre und nach dem zweiten, dritten Mal denke ich mir, oh, ey, schon wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das manchmal so, dass ich dann mich dann auch innerlich ärgere, warum ich dann nicht richtig zugehört habe. Ich erkenne einfach, dass ich dann einfach nicht so gut reagieren kann, so wie es Gott tut, weil er nimmt ihn sich wieder an. Das dürfen wir festhalten. Wir dürfen nicht nur einmal unsere Sorgen, unsere Enttäuschung, unsere Frustration an Gott bringen, sondern wir können es immer wieder tun. Wir können es nicht einmal sagen, ich habe es jetzt gemacht und Gott, du machst schon alles. Du führst mich, du hast einen Weg für mich, du hast einen Plan. Wir dürfen das Gott immer wieder bringen und wir sollen es auch ihn immer wieder bringen. Wir sollen in Kontakt mit ihm stehen. Gott möchte das. Gott möchte uns mit uns reden, möchte mit uns leben. Das sagt das einfach für mich, dass Elia das dann zum zweiten Mal macht und Gott auf dieselbe Weise wieder reagiert. Er reagiert liebevoll. Er ist ein fürsorglicher Gott. Er sorgt sich um uns. Er lässt uns nicht liegen, sondern er nimmt uns an. Ja? Das finde ich einfach wahnsinnig, einfach wirklich, wie Gott darauf reagiert. Weil in Vers 4 haben wir eben gelesen, was ein Hilfeschrei das war einfach von Elia. Und ich glaube, das ist der letzte Ausweg, den man hat. Herr, nimm mein Leben, ich bin nicht mehr gut genug. Und er hat so viel erlebt mit Gott. Und wie ich eben am Anfang erzählt hatte, ich habe jetzt auch eine Bewerbungsphase hinter mir und habe jetzt eine neue Stelle. Und bei mir sind Sachen vorgefallen, so hinterm Rücken, wie der Chef einen über einen redet. Das habe ich halt mitbekommen. Und es war nicht so schön und nicht so einfach, manchmal das auszuhalten. Und ich wirklich teilweise morgens gebetet habe und wirklich einfach nur geschrien habe, Herr, hilf mir. Ich kann nicht mehr bei der Firma. Das macht mich fertig. Und ich dann einfach eines Morgens wirklich Gott gespürt habe, in einer Art und Weise. Dass ich echt nur sagen kann, Gott hört. Wenn wir uns ihm zuwenden. Genau, und dann sagt Gott zu ihm, als Elia ihm das zweite Mal das wieder alles bringt, okay, ich verstehe, was du von mir willst. Aber ich lasse dich nicht links liegen, ich habe trotzdem noch einen Plan für dich. Ich will, dass du einen Nachfolger bestimmst, Elisas, der an deiner Stelle weitermacht. Jeder kann sich jetzt seine Situation reinbauen. Ja, Gott hat trotzdem einen Plan für uns. Auch wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr, wir können einfach nicht mehr. Gott sagt trotzdem, ich will trotzdem mit dir arbeiten. Du bist mir wichtig, du bist mir was wert. Gott schickt uns dahin, wo er uns braucht. Und wir dürfen auch, sage ich mal, Einwände bringen, so wie es Elia getan hat, seine Frustration laut zu ihm schreien. Er hört uns. Und mir ist, an dem einen Morgen ist mir ein Lied hängen geblieben, das heißt Waymaker. Ich weiß jetzt leider nicht genau, welche Gruppe oder welcher Sänger das ist. Aber diese Stelle, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. My God, that is who you are. Und er ist ein Wegbereiter, ja? Er ist ein Wunderheiler, ein Versprechensheiler, er ist mein Licht in der Dunkelheit. Wenn es mir schlecht geht, darf ich zu ihm kommen, mich ausschütten an sein Herz und er nimmt sich mir an. Ja, er umarmt mich mit seiner Fürsorge, mit diesem, wie es beschrieben wurde, mit diesem, er lebt ihn in einem leichten Säuseln. Er ist fürsorglich, er ist liebevoll. Und das hat mich einfach in diesem Lied einfach so gestärkt, dass ich einfach wirklich sagen kann, Gott führt und Gott spürt, Gott leitet uns, wenn wir uns ihn annehmen. Ich habe mir aus dem Kapitel 3 Punkte rausgesucht. Als allererstes auf unsere körperliche Verfassung achten. Dass wir wissen dürfen, dass Gott will, dass wir aufpassen, dass wir nicht ohne Kräfte sind. Das heißt natürlich auch jetzt, sag ich mal, dass wir darauf achten, gut zu essen, gut schlafen, genug zu trinken. Aber zum Beispiel auch, dass wir Gemeinschaft leben. So wie Elia es am Anfang nicht gemacht hat. Er ließ seinen Burschen zurück, um noch komplett alleine in die Wüste zu laufen. Ich glaube, keiner von euch würde sagen, okay, du bleibst jetzt hier, bleibst in dem Dorf und ich bin alleine in die Wüste. Wir dürfen einfach daraus nehmen, dass wir Gemeinschaft leben sollen, so wie Jesus es auch getan hat. Oder sei es morgens früh zur Arbeit, zur Schule, einfach Worship zu hören, Lieder zu hören, Bibelvortrag zu hören. Oder sei es auch spazieren zu gehen am Nachmittag mit der Familie. Dass wir einfach Gottes Nähe suchen dürfen und dass er uns, dass wenn wir ihn suchen, dass er sich auch finden lässt. Das sagt er. Und ich habe mir 2 Verse dafür rausgesucht. Das ist einmal mit in Apostelgeschichte, wo Petrus im Gefängnis sitzt. Das ist einfach für mich als Zeichen, als für Gemeinschaft, da steht, doch während Petrus im Gefängnis saß, bittete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Wir haben eine Gemeinschaft, in der wir leben dürfen. Und wir müssen, und alleine als Christ lebt es sich nicht gut. Das habe ich auch erfahren. Ich habe eine Zeit lang, wirklich 2-3 Jahre, habe ich gedacht, komm, mach dein eigenes Ding. Das wird schon alles laufen. Da war ich auch nicht so oft hier. Das ist schon echt lange her. Und dann habe ich jetzt einfach echt gemerkt, ich kann meinen Glauben nicht alleine leben. Wir haben doch unsere Gemeinschaft, die wir haben. Lass unseren Glauben doch zeigen. Warum sollen wir uns für unseren Glauben schämen? Wir haben Gott an unserer Seite. Gott der von Israel, der lebt, den haben wir auf unserer Seite. Als anderen Vers habe ich mir noch in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 was ausgesucht, wo halt eben steht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Lasst uns einfach wirklich auf unseren Körper Acht geben. Ich bin jetzt kein Ernährungsberater oder ähnliches, kann ich auch keine wirklichen Tipps vergeben, aber dass wir einfach darauf uns Acht geben, dass wenn wir wissen, ich muss Ruhe finden, dass wir das auch machen, dass wir Gottes Nähe und Ruhe einfach suchen. Das gibt uns wieder genug Kraft, weiterzumachen. Und als Frage habe ich mir gestellt, wie ist deine körperliche Verfassung, musst du dort drauf mehr Acht geben? Das ist einfach so eine Frage, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Als nächsten Punkt habe ich mir rausgesucht, Gottes Wirken mit uns. Gott möchte mit uns arbeiten. Er hilft bei unseren Plänen, so wie er es bei Elia auch getan hat. Er sagt nicht zu Elia, du hast jetzt einen anderen Plan, okay, ich nehme den nächsten und das war's, ich lasse dich links liegen. So er nimmt sich ihm trotzdem an. Er sagt ihm, ey, ich habe trotzdem einen Auftrag für dich. Ich möchte mit dir arbeiten. Ich möchte, dass du mit dir wirken. Und dass wir einfach, wie ich es auch schon sagte, dass wir ihm Gott begegnen in verschiedenen Sachen. Für jeden anders. Anderer schaut sich einen guten Film an. Anderer hört gerne Musik. Und dass wir einfach die Nähe zu Gott suchen. Das will Gott, dass wir ihm begegnen, jeden Tag aufs Neue. Dass wir einfach auch wissen dürfen, dass er auf unsere Gebete eingeht, wenn wir zu ihm schreien, wenn wir um Hilfe schreien. Er korrigiert uns liebevoll. Ja? Er legt uns, wie ich sagte, nicht beiseite, sondern er ist einfach bei uns und führt uns. Und als Frage habe ich mir aufgeschrieben, glaubst du, dass Gott positiv deine Sichtweise verändern kann? Ich habe schon gesagt, ich habe jetzt auch eine Zeit gehabt, wo ich wirklich stark auch gezweifelt habe, weil ich so wirklich geschrien habe, hilf mir aus dieser Firma, ich will da nicht mehr sein, weil es mich so runtergezogen hat. Und am Anfang, klar, war ich voller Vorfreude und war, ja, Gott führt mich, Gott holt mich da raus. Und dann irgendwann ging es los mit den Zweifeln. Er sagt, es klappt doch schon wieder nicht und jetzt bleibe ich doch hier, will mich Gott doch hier behalten. Und ich habe echt angefangen zu zweifeln und sage, oh, das kann doch nicht sein, weil es echt lange gedauert hat mit der Bewerbung, all drum und dran. Aber jetzt im Nachhinein habe ich einfach spüren dürfen, dass Gott mir zugehört hat. Dass Gott mir einfach meine Sichtweise mir liebevoll wirklich geändert hat. Er hat mich korrigiert. Und das dürfen wir festhalten. Und als dritten Punkt, da können auch gerne schon mal Philipp und Clara hochkommen. Gott möchte trotz Zweifeln mit uns arbeiten. Wir haben manchmal auch Situationen, die ich auch schon selber auch hatte, wie ich erzählt habe, wo wir anfangen zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Aber das Einzige, was wir sagen müssen, okay, Gott, ich mache weiter. Ich vertraue darauf, dass du einen Plan für mich hast. Dass du weitermachst, dass wir auf die Treue unseres Gottes vertrauen dürfen. Denn Gott hat noch nicht mal angefangen, mit uns zu wirken. Wir müssen es einfach nur zulassen. Ich habe letztes Mal in der Predigt erzählt, da wo wir oft ein Ausrufezeichen oder einen Punkt setzen oder ein Fragezeichen setzen, setzt Gott nochmal ein Komma und sagt, das war's noch nicht. Ich habe noch mehr mit dir vor. Und mir hat damals der Psalm 139, Vers 23 bis 24 sehr viel Kraft gegeben. Und vielleicht ist das bei euch auch so, dass ihr das einfach vielleicht für euch selber im Gebet sprechen wollt. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Vers, der euch echt ermutigt. Für mich war es dieser Vers. Weil da steht, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Lasst uns einfach wirklich unseren Glauben neu hochhalten. Lasst ihn uns nicht klein machen. Lasst uns einfach neue Glaubenshelden wie Elia werden. Weil, wenn es wir nicht machen, wer macht's dann? Wir müssen es einfach nur zulassen, dass Gott mit uns arbeiten möchte, dass wir sagen, Gott, du hast einen Plan für mich, du führst mich auf den richtigen Weg. Und Gott hört. Und vielleicht willst du das einfach heute nochmal persönlich für dich selber festhalten. Dann gebe ich dir jetzt die Chance, wir spielen uns noch ein, zwei Minuten und dann steigen wir mit dem Lied ein, 301. Ich kann es sagen, ich habe Gott so erlebt. Gott spürt und Gott hört.